Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einem Interview. Heute werden wir über ein Thema sprechen, nämlich warum Projektmanagement so wichtig ist, und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, nämlich den Philipp, der mir hier gegenüber sitzt, und er wird auch nochmal gleich mehr darüber erzählen. Danke Philipp, dass du heute da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute voll auf unseren Austausch.
Ja, ich mich auch. Vielleicht erzählst du ganz kurz so, was du bei Sala Digital so machst, beziehungsweise auf was ihr spezialisiert seid, damit wir da mal so einen Einstieg finden, und dann gehen wir in die Tiefe, was das Projektmanagement betrifft.
Genau, sehr gerne. Also, mein Name ist Philipp Saller von der Firma Saller Digital. Ich habe meine Firma 2016 gegründet und wir haben uns darauf spezialisiert, auf die Umsetzung von größeren Websites, Online-Shops oder Web-Applikationen. Das heißt, wir gehen ein bisschen weg von der klassischen Template-Entwicklung, mehr hin in Richtung Umsetzung individueller Screen-Designs, Umsetzung von API-Schnittstellen oder anderen Systemen, die quasi in größere Web-Applikationen hineinspielen. Da reden wir zum Beispiel auch von PWAs, also Progressive Web Apps, um es herauszubringen. Ja, und darauf haben wir uns spezialisiert. Ich selbst mache das natürlich nicht alles selber, sondern ich arbeite zusammen mit anderen Experten und Freelancern hier zusammen und übernehme das Projektmanagement und die Beratung zum Kunden hin. Sprich, der Kunde hat bei meiner Seite eine zentrale Schnittstelle oder zentrale Person, das bin ich. Aufgrund der Zusammenarbeit mit meinen Partnern können wir hier sehr große und durchaus komplexere Webprojekte gemeinsam stemmen.
Genau. Ja, das ist auch das Spannende daran, beziehungsweise so haben wir uns dann auch kennengelernt, weil Projektmanagement natürlich für einen selber, und da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen, super spannend ist, aber auch eben, wenn es dazu kommt, das ist ja auch oftmals so eine Frage, auch in der Community bei mir, dieses mit Freelancern, externen Arbeiten, ist das gut, ist das schlecht und so weiter, und das wäre auch dann schon so meine erste Frage, wo wir so ein bisschen darauf eingehen könnten, was wahrscheinlich einige interessiert. Mhm. Du bist ja, das, was ich von außen eben immer wahrnehme, extrem stark, was dieses Projektmanagement betrifft, hast extrem klare Prozesse und hast eben auch schon Projektvolumen umgesetzt, wo man sagen muss, da macht das Projektmanagement so richtig Spaß dann, weil du eben so viele Punkte zusammenführen kannst. Warum ist Projektmanagement denn generell so? Das ist ja so vielleicht so ein bisschen ein fader Begriff an sich, wenn man den hört. Warum ist aber eigentlich so wichtig, oder welche Vorteile bringt das sowohl dem Kunden vielleicht, als auch Freelancern, also Agenturen, die vielleicht mit Freelancern arbeiten? Vielleicht fangen wir so mit dem ein bisschen an, um dann noch so ein paar Fragen zu stellen, die ich dann auch noch habe dazu.
Genau, okay. Also wenn wir so zum Beispiel starten im Solo-Entrepreneur-Bereich, also quasi der klassische Developer, Designer oder auch Berater, der kann ja letztlich nicht alles auf einmal machen. Also meine Erfahrung ist die bisher gewesen, um richtig gut zu sein, muss man sich auf gewisse Dinge spezialisieren. Und der große Vorteil ist eben, wenn man ein Team hat, zusammenführen kann, wo wirklich Experten drin sind, die in ihren Fachbereichen sehr, sehr gut sind, kann man wirklich tolle und einzigartige Projekte stemmen. Und das ist halt auch ein großer Vorteil des sozusagen der Zusammenführung mit dem Projektmanagement. Sprich, ich arbeite eben mit den Freelancern zusammen. Ein Developer kann sich eben auf die Entwicklung rein spezialisieren. Der hat dann nicht diese ganzen Kunden, E-Mail, Telefonate und wir kennen es ja eh alle, was noch dazu gehört. Genauso gut ein Designer, ja, der sich auch dann eben auf das Design wirklich fokussieren kann. Und ich nehme quasi die Kundenberatung und die Planung für ihn auch ein bisschen natürlich ab damit. Ja. Das heißt, Vorteil für einen Freelancer ist in dem Sinne, dass sie sich mehr auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können und das drumherum, was ja, wie wir alle kennen, auch viel Aufwand erzeugt, ich ihnen da sozusagen abnehme, ich die Planung organisiere, ja, und wir gemeinsam mit gewissen Methoden zum Projekterfolg, zum Projektziel kommen. Genau. Und dadurch sind natürlich auch größere Projekte möglich im Sinne eines Teams. Ja, und man kann da verschiedene Disziplinen in sein Team hineinholen, und das mache ich eigentlich bei den meisten Projekten. Und dadurch sind eben ganz spannende Projekte auch möglich.
Ja. Das ist super spannend, weil das ist genau das, was ich ja immer so du kennst ja auch viele Agenturen, und vor allem da jetzt in Wien, und man tauscht sich dann immer mit den Leuten aus. Da sieht man natürlich auch größere Teams, die größere Kunden vielleicht abdecken etc. Aber die habe ich das erste Mal auch so richtig gesehen, wie geil das funktionieren kann, wenn man einfach die richtigen Leute zusammenbringt. Und das ist auch immer so meine Wunschvorstellung. Deswegen ist der Austausch zwischen uns auch immer so wertvoll gewesen, weil, beziehungsweise nicht gewesen, ist er noch, weil das so spannend und cool ist, eben zu sehen, dass sehr wohl, und ihr habt eben größere Projekte umgesetzt, wo ich sagen muss, hey, das ist genau die Vorstellung, wo ich mich auch sehe, dass man sich eben in, also dass man diese Experten zusammenbringt, egal ob das dann Design ist oder was auch immer ist, ja, oder Developer. Es gibt dann eine Person, das, was du dann meistens bei den Projekten bei dir bist natürlich, der den Rücken frei hält und jeder kann sich auf seine Expertise konzentrieren und dadurch entsteht auch für den Kunden ja das Maximum an Qualität eigentlich, anstatt dass irgendwie vielleicht jetzt ohne da jemanden, das in einer größeren Agentur vielleicht irgendwie unterzujubeln oder so, aber dass dann irgendwie ein unmotiviertes Team da sitzt, die so oder so von Haus aus vielleicht schon nicht gut zusammenarbeiten, weil eben meistens ja auch, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber die Kreativen ja auch so ein bisschen Freiheit genießen. Ja? Das heißt, es gibt einfach Designer, die in einem Team nicht so aufgehen können, als wenn sie vielleicht genau. eben für 2, 3 Kunden arbeiten oder eben mit Zala Digital und Kolber Media und vielleicht noch einem dritten. Und genau. auch, was ich gemerkt habe, vielleicht da auch noch deine Erfahrung dazu, bei Kunden ist ja auch teilweise so, die haben vielleicht eh schon einen Lieblingsdeveloper im Anfangsbereich gehabt, den wollen sie jetzt aber auch irgendwie nicht hintergehen und sagen, hey, aber wir brauchen irgendwie designtechnisch einfach jetzt mehr. Das heißt, da kommen ja dann auch oftmals Zweigstellen zusammen. Das heißt, da kommt dann Designer zusammen, den sie eigentlich haben wollen, mit dem Developer, der dann auch was hat, haben alle was davon und ist eigentlich ein super cooles Ding. Ja, vielleicht da könnte man noch einen Step weitergehen. Wie schaut denn so ein typischer, dass sich das die Community so ein bisschen vorstellen kann, wie schaut denn so ein typischer Projektverlauf aus? Also wie gehst du, gibt es da klare Phasen bei dir, wo du sagst, die werden so durchgelaufen? Oder wie bringst du dann vielleicht auch die Leute zusammen, ja, wenn dann mehrere Zweigstellen sind? Wie koordinierst du das? Das wäre vielleicht mal ein spannendes Thema.
Genau, also am Anfang steht eigentlich quasi immer, bevor es überhaupt zu einem Auftrag kommt, beziehungsweise zu einem eigentlichen Projekt, hat man meistens so eine Evaluierungsphase der Anforderungen. Sprich, wenn wir jetzt dann einen Online-Shop haben oder eine komplexere Webseite oder eine Web-Applikation, schaue ich mir gemeinsam mit den jeweiligen Experten auch die Anforderungen im Detail an. Und da gibt es eine Spezifikation. Das kann auch oft mal in mehreren Runden passieren. Das heißt, sprich, wir evaluieren einmal, was sind die Anforderungen. Das heißt, wie schauen zum Beispiel Schnittstellen aus? Was ist alles zu beachten bei der Umsetzung? Welche Abhängigkeiten gibt es etc.? Und auf Basis dessen gibt es dann ein Angebot, was ich dann zusammenstelle und auf Basis auch eben der Einschätzungen der jeweiligen Experten. Das heißt, am Anfang gibt es eben, Kunde kommt oder potenzieller Kunde kommt auf mich zu, sagt, er hätte diese und diese Idee. Und dann schauen wir uns quasi an, okay, wie könnten wir das bestmöglich umsetzen für den Kunden? Dann nehme ich mir eben auch die Experten in das Board hinein, wo ich mir denke, okay, der ist ein super Frontend-Developer, da brauche ich vielleicht einen Backend-Developer oder da brauche ich einen Usability-Experten oder einen, anderen Experten, es gibt ja sehr, sehr viele Fachdisziplinen inzwischen, ja, oder einen Suchmaschinenoptimierungsexperten, Performance-Marketing-Person und hol mir die dann hinein versuche eben dann diese Anforderung bestmöglich durchzugehen, hol mir dann auch die Aufwände hinein und dann zusammen quasi mit dieser Abschätzung, mit dieser Spezifikation geht es dann in ein detailliertes Angebot. Warum detailliert? Die Erfahrung ist die, dass gerade so größere Projekte oder komplexere Projekte sich man da einfach gegenseitig absichert, das heißt kundenmäßig als auch natürlich wir. Das heißt, ich bin da schon der Meinung, eine Spur detaillierter ist immer besser als ein Zweizeiler, wie wir programmieren die Webseite oder die Schnittstelle wird programmiert, sondern da halt ein bisschen mehr beschreiben, wie schaut die Schnittstelle aus, woher bekommt die, was sind Abhängigkeiten, was machen wir nicht, wenn man zum Beispiel mit anderen externen Firmen zusammenarbeitet, was brauchen wir, in welchen Phasen brauchen wir das, um überhaupt zu starten zu können. Und das nehme ich alles schon tatsächlich in die Angebotsformulierung hinein, um einfach da auch dem Kunden Transparenz zu geben und zu wissen, okay, die brauchen das tatsächlich, um starten zu können oder das ist abgedeckt oder das ist nicht abgedeckt. Viele Dinge kann man am Anfang vielleicht auch gar nicht noch so gut einschätzen und da empfehle ich zum Beispiel auch, sich da vielleicht noch auch ganz transparent auch dem Kunden zu sagen, okay, das wird erst vielleicht im Projekt, kriegen wir da die konkreten Anforderungen Da vielleicht eine grobe Price Range mal zu sagen und dann im Projekt dann selber dann den Preis dann bekannt zu geben, okay, damit sich dann der Kunde auch auskennt.
Ja? Das wäre eben eine Frage gewesen, nämlich wie macht man das, wenn ja ein Part, also kann ja eine Schnittstellenprogrammierung sein oder so, das ist genau, der Klassiker irgendwie, den man vielleicht vorher nicht einschätzen kann, weil man vielleicht mit der Schnittstelle auch noch nicht gearbeitet hat. Wie lässt man das so ein bisschen offen? Aber ich meine, ich habe ja deine Angebote gesehen und die sind tatsächlich Next Level, also auch für alle, die da zuhören. Das ist schon extrem detailliert und extrem strukturiert. Da kann ich mir wirklich eine Scheibe davon abschneiden. Ich mache die Angebote zwar auch detailliert, aber relativ überschaubar. Ist natürlich auch immer eine Frage vom Projektumfang, muss man ja auch ehrlich sagen. Das heißt, wir können uns das dann eigentlich so vorstellen, dass das wahrscheinlich Blöcke sind, wo dann diese einzelnen Parts, die vielleicht auch extern kommen, ja, von Freelancern, genau, oder Agenturen sind, die dann sozusagen von dir aufgeschlüsselt werden, da klar kommuniziert wird, hey, das wird circa der Aufwand sein, das macht dann Anbieter B und Anbieter A. Also schreibst, genau, du das dann auch direkt rein? Gibst du das dem Kunden so weiter oder sagst du oder versteckst du das irgendwie, um größer zu sein, als man dann ist? Oder wie handhabst du das? Das ist, glaube ich, auch etwas Interessantes.
Nein, gar nicht. Also ich bin ein großer Fan von Transparenz und dementsprechend sage ich auch, es gibt neben den Angebotsmodulen, wo ich beschreibe oder wo wir beschreiben, was wir quasi machen, gibt es auch sozusagen noch eine Leistungsabgrenzung. Also wenn wir noch mit anderen Externen zusammenarbeiten, wo wir jetzt keinen Einfluss quasi auf deren Ergebnisse haben, schreibe ich auch ganz gerne Leistungsabgrenzung. Die bringen zum Beispiel, nehmen wir es dann ein Screen Design, also wir machen nicht das Screen Design, wir machen nur die Entwicklung zum Beispiel in einem Projekt. Und dann sagen wir, okay, wir brauchen halt vorher ein Screen Design in XD, in den Formaten oder in Figma, wie auch immer, zum Zeitpunkt X, damit wir dementsprechend für den Zeitplan dann noch weiter und abarbeiten können. Mhm. Ja. Also würde ich definitiv empfehlen, hier auch eine Abgrenzung vorzunehmen, um einfach auch wieder einen Schritt weiter transparenter zu sein. Weil oft ist es halt so, vielleicht jetzt nicht so technikaffine Kunden oder die halt etwas beauftragen, haben dadurch noch mehr Einblick und sehen, okay, ah ja, das kommt von denen und das kommt von denen. Und somit schaffst du, das ist zumindest meine Erfahrung bisher, eine gute Transparenz.
Ja. Ja, es ist, also deswegen tauschen wir uns ja auch so viel aus, weil wir, was da betrifft, die Werte auch ganz oben, also wenn ich extern irgendetwas mit dazu nehme ins Boot, dann gebe ich dem auch sozusagen offiziell den Credit und sage, hey, pass auf, das macht derjenige, aber da kann ich auch eine gute Empfehlung geben und ich finde, das ist ja auch am Ende des Tages für den Kunden muss einfach das Ergebnis stimmen und genau, wenn man als Person, also der Kunde entscheidet sich ja in dem Fall für dich als Philipp und für mich als Nikolaus oder wie auch immer, und wenn man dann eine Empfehlung ausspricht, transparent, ist das oftmals eh das Beste, was der Kunde dann haben kann und freut sich auch, genau, darüber. Also ich habe oftmals auch einfach empfohlen, wenn ich gar nichts mit dem Projekt zu tun hatte, und ist, glaube ich, irgendwie ein schöner Austausch und auch mal ein bisschen frische Luft, weiß nicht, wie du das siehst in der Agenturbranche, dass man da so ein bisschen transparenter zusammenarbeitet. Das sind ja doch viele, die dann vielleicht Angst vor Externen haben oder auch Angst vor irgendwie einer Zusammenarbeit mit anderen. Nehmen die Kunden weg oder machen die irgendwie was Schäbiges oder so. Genau, dementsprechend ist das vielleicht eine Sache. Um vielleicht jetzt das so ein bisschen nahbarer für die Leute zu machen, die jetzt dazuhören, weil ich weiß, also zumindest in meiner Community ist es so, dass viele ähnlich in der Größenordnung wie ich entweder das alleine machen oder eben mit ein paar Leuten zusammen. Gibt es irgendwie so einen magischen Punkt, ab dem Projektmanagement sinnvoll ist, oder sagst du, das sollte man auf jeden Fall von Anfang an machen? Also ich meine, dass man auch sagt, okay, alleine, da kommen sich vielleicht manche so ein bisschen dumm vor. Ich weiß es auch bei mir im Mentoring oder in der Community sagen einige, naja, aber ich bin ja nur allein, ohne dem macht es ja gar keinen Sinn, da jetzt ein Projektmanagement großartig zu betreiben, mir ein Tool zu holen, das einzurichten und ich weiß nicht was. Wie siehst du das so? Also macht das auch Sinn für eine Einzelperson oder sagst du, na, erst ab 3 Leuten oder 4, keine Ahnung.
Also Projektmanagement macht eigentlich meiner Meinung nach immer Sinn. Es ist halt die Frage, wie groß man es aufzieht. Ja? Wenn wir jetzt noch kurz anknüpfen zum letzten Punkt, wo wir gesagt haben, okay, also wir haben dann das Angebot, dann wird es theoretisch beauftragt und dann ist auch mein Part dann der, dass ich das laufende Controlling und die interne und externe Kommunikation übernehme. Sprich, ich gehe dann mit den einzelnen Umsetzungsteams hinein und kümmere mich eben darum, okay, der Zeitplan steht, die To-Dos werden aufbereitet, und jeweils die Freelancer wissen, wann sie, oder die Partner, meine Partner wissen, wann sie bis wann, was sie bis wann umsetzen sollen und auch müssen, laut Zeitplan. Ja, und dementsprechend unterstützt das natürlich, oder ist das einfach eine Stütze, okay, sie kriegen die To-Dos, Und wir tauschen uns auch in einem sogenannten Daily, ja, wo wir uns einfach kurz austauschen, was ist passiert, was wird das zukünftig umgesetzt, wo gibt es Probleme, wo kann ich vielleicht auch etwas unterstützen, im Sinne von, braucht man noch Informationen vom Kunden, braucht man noch Informationen vielleicht von anderen, ja, und dementsprechend dann auch diese Informationen weitertragen an den Kunden in einem regelmäßigen Showfix. Ja. Mhm. So, also das vielleicht noch abschließend zur letzten Frage und zu deiner Frage, ja, ich bin schon der Meinung, dass sich Projektmanagement auch als Einzelner oder Solo-Entrepreneur auszahlt, nämlich ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo das erste Projekt anfängt und es vielleicht ein bisschen größer wird oder man mehrere Projekte hat, ja, also es ist ja nicht oft so, dass man nur ein Projekt hat, sondern oft ist es ja so, man hat mehrere Projekte, man hat vielleicht auch noch ein bisschen ein laufendes Geschäft an Support, an Wartung oder an anderen Themen und sich da auch in der Eigenorganisation selbst zu strukturieren und zu organisieren. Sprich, mein einfachster Tipp ist mal, um mal zu starten, ein To-Do-Programm sich aufzusetzen mit Priorisierungen, mit Listen, okay, wann muss ich bis was abarbeiten, um auch quasi diesen ganzen Balk an Informationen im Kopf ein bisschen loszuwerden und nicht immer so denken, ah ja, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und ja, um einfach strukturierter arbeiten zu können. Weil so setze ich mich am Anfang hin, okay, ich weiß, ich habe jetzt das Projekt, ich habe dafür grob diese To-Dos und die schreibe ich mir auf, priorisiere sie, vergebe denen einen Zeitpunkt, ja, und kann dann jeden Tag quasi hineinschauen, was ist heute zu tun, was muss ich bis wann fertig haben. Und das kann schon in der täglichen Arbeit, wo auch noch andere Themen hineinkommen, doch sehr unterstützen. Ja,
genau. Ja, also genau, sie spielen ja auch am Anfang immer viele Themen mit. Also ich habe die ersten Projekte auch irgendwie gemacht und dann hat man irgendwie gemerkt, okay, die verziehen sich immer, ja, die Timelines. Dann hat man sich vielleicht nicht notiert, was in einem Kundenmeeting passiert ist. Ja, das heißt, welchen Schriftverkehr hatte man. Ja, das sind so ganz einfache Sachen, die oftmals ja kreativen Leuten noch ein bisschen schwerfallen. Ja, einfach dieses, weil die sagen, ich möchte in dieses Projekt rein und man möchte eher die Zeit nutzen. Also wenn man jetzt sagt, man arbeitet an einem Projekt irgendwie seine 30, 40 Stunden, wollen ja die meisten am liebsten 39 Stunden kreativ sein, designen oder developen oder was es auch immer ist, dass die dann jeweils machen. Und die sagen mir dann auch immer, naja, aber wenn ich jetzt ein Projektmanagement-Tool anfange, dann muss ich mir da alles eintragen und dann gibt es da vielleicht noch sogar eine Reflexionsebene, ja, die ich immer empfehle, wo man sagt, hey, reflektiere danach nochmal kurz über das Projekt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, genau, war die Kommunikation gut, frage auch den Kunden, genau, was hat sich getan? War das genug Transparenz für euch? Hätte ich euch mehr in den Prozess mit eingeben sollen? War es vielleicht auch zu viel Prozess? Weil am Anfang machen auch viele, die, also das habe ich mal Mentoring gehabt, das ist auch immer ganz witzig beim Projektmanagement, da habe ich ihnen gesagt, wie sie das angehen können, ja, oder tun könnten. Und sie haben dann den Kunden gefühlt ein 14-seitiges PDF zum Start geschickt. Und ich habe mir gesagt, hey, du kannst der nicht von jemandem verlangen, der dir vielleicht eh schon 5.000, 6.000 Euro für eine Webseite zahlt, dass er jetzt auch nochmal 14 Seiten To-Dos bekommt. Das heißt, man muss ja das sehr gefühlvoll dran gehen, genau, aber umso spannender ist es.
Und mit dem richtigen Ausmaß sozusagen. Ja. Was ich vielleicht auch der Community empfehlen kann, auch wenn man gerade am Anfang ist, sich zum Beispiel selbst auch zum Beispiel zweimal die Woche ein sogenanntes Self-Check-In macht. Also sprich, ich gehe zweimal die Woche in mich, überprüfe meine aktuellen Projekte, überprüfe meine aktuellen To-Dos, wie weit bin ich da, um sich einfach selbst zu kontrollieren. Ja. Und das braucht kein langer Termin sein, aber einfach hier, um eine Regelmäßigkeit auch hineinzubekommen. Ja. Genau.
Das ist ein mega Tipp, kann ich jedem empfehlen, weil ich habe das auch erst vor ein paar Jahren eingeführt, dass ich so, ich habe es am Montag zum Beispiel um 8 Uhr, wo ich kurz so einen, also da lasse ich generell alles einfach mal raus, sozusagen aus dem Kopf auch wirklich auf, sei es ein Blatt Papier oder irgendwo, was ihr halt aufschreiben wollt, und da denke ich auch drüber nach, so wie laufen gerade die Projekte, sind das die Kunden, die ich eigentlich haben möchte, fühlt sich das gut an, ist das auch preislich, was ich irgendwie verdienen möchte oder ist es etwas anderes, das heißt, man kriegt ein relativ gutes Gefühl und schafft dann auch teilweise Raum für, also wirklich so reines Brainstorming, wo man sagt, okay, was könnte man dann ändern, ja, diese Woche oder auch nächste Woche, damit es besser wird. Also ja, vielleicht machen wir da gleich auch noch eine Sache von mir, die ich immer frage, so dieses, vielleicht kannst du da gleich drei Tipps oder können auch zwei sein, wie du auch immer möchtest, mitgeben für dieses Thema Projektmanagement, ja, oder was man dafür für Tipps, wie soll ich sagen, oder vielleicht auch für Webprojekte an sich, ja. Also kann sein, jetzt für Webdesign natürlich, weil das auf meinem Kanal extrem stark ist.
Natürlich.
Genau, aber dass du vielleicht da zwei, drei Tipps mitgibst, die vielleicht der Community dem einen oder anderen jetzt schon helfen.
Genau. Also ich hänge mich gleich ran an den letzten Punkt. Und zwar, ich würde empfehlen, eine transparente Planung von Anfang bis zum Ende zu machen. Das heißt, egal, ob man quasi selber das Projekt alleine macht oder in einem Team, eine transparente Planung ist das A und O. Was meine ich damit? Also wir machen jetzt gemeinsame To-Do-Listen, also sprich entweder für sich selber oder auch für das Team To-Do-Listen machen. Es sollte eine Art gemeinsames Projektboard geben oder ich empfehle das ganz gern. In diesem Projektboard, das kann man entweder für den Kunden aufsetzen oder auch fürs Team, finden alle Themen statt, die halt für das Projekt relevant sind. Das heißt, das ist wie so ein, ich würde das mal sagen, so ein Vision Board kann man sich da vorstellen. Man hat eine Zeitline, man hat gewisse vielleicht Dokumente, man hat gewisse To-Dos, wo man gemeinsam im Team dran arbeitet. Und quasi mit dieser Planung, auf die setzt man dann auf und dann gibt's halt regelmäßige Showfixes, regelmäßige Treffen, ja. Die müssen nicht zwingend analog sein, die können natürlich auch digital sein, so wie wir es erst auch alle in den VCs kennen, ja. Wo wir auch quasi sagen, okay, wie schaut's aus? Wie ist der aktuelle Status? Wo gibt's Themen? Um einfach auch frühestmöglich Themen, die vielleicht sich zu einem Problem entwickeln können, frühestmöglich aufgreifen zu können und dementsprechend auch im Projekt anders zu agieren, ja. Bedeutet, wenn ich jetzt schon merke, okay, da könnte es ein Thema kommen, was vielleicht in der Entwicklung schwierig ist oder wo ich ein paar Themen habe, diese frühestmöglich zu lösen. Vielleicht brauche ich eine Info vom Kunden und wenn ich die früher habe als später, ja, ist das Projekt, läuft eh alles weiter, als wie wenn ich diese Info später bekomme. Also der Punkt ist der, so gemeinsame Projektboards, To-Do-Listen aufsetzen, eine transparente Planung und was auch ganz wichtig ist, speziell wenn man mit mehreren zusammenarbeitet, eine klare Verantwortungsübergabe. Also sprich, du bist zuständig für die Frontend-Entwicklung im Zeitraum X. Als Ergebnis brauche ich dann das Frontend. Du bist zuständig für die Backend-Entwicklung bis zum Zeitraum X. Als Ergebnis brauche ich dann das. Und quasi, dass es ganz klar ist, wer übernimmt welche Tätigkeiten, um sich dann nicht auch im Nachhinein irgendwie zu wundern, okay, was ist da passiert? Speziell nämlich auch jetzt, und das kommt jetzt wieder zurückzuführen auf mich, wer übernimmt die Kommunikation zum Kunden? Mhm. Ist es sinnvoll, dass die zum Beispiel nur ich alleine mache? Kann sein, muss aber nicht immer sein. In manchen Dingen ist es sinnvoll, wenn auch die Experten, die Freelancer mit in dem Termin sind. Ich moderiere das Ganze, ich führe das Ganze zum Team durch, aber natürlich, ich kann auch in die Tiefe der Technik oder in die Tiefe des Designs, kann ich auch nicht einsteigen. Ich habe ein durchaus, würde ich mal meinen, gutes Wissen, aber auch nicht dieses Expertenwissen, was natürlich ein Developer oder ein Designer hat, der das tagtäglich macht. Mhm. Ja? Dementsprechend, ja, ist das mal so ein großer Tipp. Also transparente Planung, gemeinsame Projektboards, To-Do-Listen, klare Verantwortungsübergabe. Zweiter Punkt ist, habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, Einführung regelmäßiger Meetings. Ja, also sprich, das können interne Meetings sein, als auch externe Meetings mit dem Kunden, zum Beispiel Dailies, Showfixes etc., wo man einfach in einen regelmäßigen Zeitabständen sagt, okay, wir treffen uns jeden Dienstag, jeden Mittwoch und sprechen die Themen ab oder alle zwei Tage, dreimal die Woche, das obliegt in jedem selber, ja, wie sich quasi auch das Projekt gestaltet, also quasi von der Timeline. Ja. Und ja, und der dritte Punkt ist auch noch der, die zentrale Kommunikation. Es muss klar sein, wer kommuniziert und wer ist auch letztlich in einem Team, also wenn man zusammenarbeitet, wer ist auch letztlich der Lead ein bisschen. Ja. Mhm. Weil wenn jetzt zum Beispiel vier Disziplinen zusammenarbeiten, würde ich schon empfehlen, dass es quasi auch einen Lead braucht, also quasi einen Projektmanager, Berater, ja. Nenn es wie du willst, ja, der ein bisschen auch diesen Lead übernimmt, der die Gesamtübersicht hat. Ja. Der sagt, okay, dieser Punkt ist fertig, dieser Punkt ist fertig, jetzt können wir zum Kunden gehen, wir müssen jetzt den Kunden das und das fragen, damit wir das bekommen. Ja. Also diese Lead-Funktion und die zentrale Kommunikation, wer kommuniziert was auch zum Kunden, ist doch eine essentielle, die ich da so weitergehen.
Ja, also dieses, kann, ja. Der dritte Punkt, also der dritte Tipp ist tatsächlich ja etwas, was uns oder mich auch zum Beispiel im Speziellen, da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung auch sprechen, mich auch ausmacht, wo viele Kunden eben frustriert zu mir kommen, weil die bei großen Agenturen, also gar nicht jetzt, dass große Agenturen schlecht oder besser sind, ich meine, das ist auch gar nicht wertend, sondern die haben einfach gesagt, hey, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, dass ich halt dreimal in den Abteilungen, weitergeleitet werde. Und einmal spreche ich dann vielleicht mit einem Senior Dev und dann einmal mit einem Junior Dev und dann ist es die Social Media Ansprechpartnerin und ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht mehr aus. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, haben große Agenturen noch teilweise echt Probleme und das hatte ich vor kurzem erst, also da kann ich echt aus der Praxis sprechen, wo ich gegen eine 40 oder ich glaube 50 Mann Agentur unter Anführungszeichen gewonnen habe, wenn man so sieht, weil der Kunde einfach gesagt hat, nein, das bleibt bitte beim Herrn Kolber, weil ich habe da keinen Bock mehr. Also ich wollte eigentlich vorschlagen, dass die Kommunikation direkt zu denen einfach stattfindet und ich bin dann raus. Und der Kunde hat gesagt, nein, ich habe dort eigentlich ein viel schlimmeres Dreieckskommunikationskonstrukt, das mir total widerstrebt. Ja, ich weiß nicht, wie ich schreibe, dann ist der mal im Urlaub, dann komme ich wieder zum nächsten und überhaupt. Und Kunden mögen das nicht. Kunden mögen persönliche Betreuung und jemanden, den sie dafür auch oder der dafür auch ein bisschen gerade steht. Darum geht es ja am Ende des Tages.
Absolut, absolut.
Wenn was schief läuft, dann rufe ich den Herrn Kolber an oder den Herrn Saller und sage, hey, das läuft scheiße und wir müssen uns dann unter Anführungszeichen drum kümmern, egal ob das dann extern gekommen ist oder ob man selber gemacht hat oder wie auch immer, dass man gerade steht. Und das ist noch so dieses, vielleicht so ein bisschen Handschlagsqualitätsmäßige, was man dann anbieten kann. Was aber ein irrsinniger Benefit ist, also das ist der Benefit, wenn man kleiner ist als größere Agenturen und das ist auch etwas, was gefragt ist. Ja? Und das, deswegen finde ich das super spannend, noch ein Top-Tipp.
Ja, genau. Ein zentraler Ansprechpartner, das empfehle ich wirklich, dass quasi pro Kunde gibt es einen oder einen Account Manager, ja, einen zentralen Ansprechpartner, der wirklich für das Projekt im Ganzen zuständig ist. Ja. Der kann natürlich sagen, ja, das kann ich jetzt so nicht beantworten, ich hole mir den Experten hinein, aber quasi der für den Kunden einfach als zentrale Anlaufstelle da ist.
Ja. Ja. Super. Ja, sehr cool. Also das ist, sind drei extrem wertvolle Tipps. Also da wird sich der ein oder andere sicher freuen und auch Inspiration daraus ziehen. Vielleicht gehen wir da dann noch eine Stufe weiter, weil ich das die meisten im Interview immer frage, vor allem jetzt zur jetzigen Zeit, also zumindest in 2023, wo das jetzt stattfindet, dieses Thema Trends. Ja. Künstliche Intelligenz ist ja irgendwie in allen Bereichen drinnen.
Überall.
Überall, genau. Dementsprechend passt es eigentlich gut thematisch. Projektmanagement, inwieweit vielleicht da, also wir können das vielleicht generell auch allgemeiner halten, dass du sagst, okay, wo gehen die Trends im Web Design generell hin oder auch in Webprojekten vielleicht, ja, also was ja auch deine große Expertise ist, aber vielleicht auch, wie sich zum Beispiel die KI vielleicht da im Projektmanagement so ein bisschen austobt oder ob die schon integriert sind, vielleicht auch persönlich von dir, ob du da schon etwas nutzt, genau, und vielleicht auch generell Trends, die du siehst, also das finde ich immer spannend, einfach zu sehen, wie du die Branche so siehst in ein paar Jahren.
Ja, also so wie überall und gefühlt alle 5 Minuten kommt ja so ein neues KI-Tool raus, ja, ist das Thema KI auch im Projektmanagement relevant, ja, und auch immer relevanter geworden. Ja. Also was man gemerkt hat auch schon die letzten Jahre, zum Beispiel wenn wir jetzt einen VC haben. Ja, früher war das nicht möglich, heutzutage sind automatisierte, transkribierte Protokolle möglich. Ja. Also quasi wir sind im VC, früher musste jemand da alles mitschreiben, ja, und inzwischen ist es schon möglich, dass du nach einem VC ein Protokoll bekommst, was durchaus in einer sehr, sehr guten transkribierten Qualität schon da ist, was man dann auch weiterverwenden kann. Weil gerade für Projekte, wo halt, egal ob das ein größeres, kleines Projekt ist, macht es natürlich auch Sinn, Protokolle zu führen, speziell um wichtige Punkte einfach festzuhalten. Ja? Also da spielt mal die KI mit, also automatisierte Protokolle. Wenn wir erst in einem Projektmanagement vielleicht einen höheren Bereich gehen, gibt schon Management Summaries, KPIs, die schon automatisch hineinfallen. Es gibt XPM-Tools derzeit am Markt und da merkt man auch immer mehr, dass halt die KI hineinspielt. Ich persönlich zum Beispiel auch, also persönlich könnte man es ja auch schon für die ein oder andere Mail-Vorlage nutzen, ja, oder als Inspirationsquelle, dass man sagt, okay, ChatGPT, ich habe jetzt ein Thema, ich lass mich mal inspirieren und schau mal quasi, was da so auf mich zukommt. Ja. Weil generell eben die KI auch im Projektmanagement zunimmt. Generell, was ich jetzt noch sehe für rein vom Projektmanagement als Trend, ist schon auch das hybride Arbeiten. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir alle in einem Raum sitzen müssen, um ein Projekt zu machen, sondern der eine sitzt dort, der andere sitzt dort. Wichtig ist, glaube ich, eine ähnliche Zeit, dass wir quasi zur selben Zeiten arbeiten können. Ja. Aber da, ja, das hybride Arbeiten mit klassischen und auch agilen Projektmanagement-Methoden, also ich möchte es nicht zu weit ausholen, aber klassisch Wasserfallmethode, also ein Projekt läuft eine Phase ab, dann kommt die nächste Phase, dann kommt die nächste Phase, wie so ein Wasserfall kann man sich das vorstellen. Und agil, zum Beispiel Scrum, oder andere Formen des agilen Projektmanagements, vielleicht auch Kanban, ja. Das sind so Projektmanagement-Methoden, wie man agile Softwareentwicklung zum Beispiel macht, ja. Und da merke ich auch immer mehr, dass es jetzt eigentlich ein Mix ist aus beiden Methoden. Also es gibt nicht klassisch und es gibt nicht quasi agil nur, sondern es ist meistens ein Mix aus beiden Methoden. Und das Zusammenarbeit mit hybriden Arbeiten, also das sehe ich definitiv auch als wichtigen Trend, der immer mehr kommt. Und die Ressourcenplanung und die Verfügbarkeit sehe ich als auch mehr als denn je als essentiell. Ja? Also gerade wenn man mehrere Projekte hat in einem Zeitraum X, da effizient Ressourcen zu planen, dass es quasi keiner überbucht ist, aber auch keiner zu wenig zu tun hat. Ich denke, das ist definitiv auch ein Punkt, wo auch die KI zukünftig unterstützen wird, wo sie einfach sagt, okay, der Kollege oder die Kollegin ist schon recht voll, den kannst du eigentlich nicht mehr in dieses Projekt noch dazugeben, weil er hat schon seine ganzen Stunden dort und da halt automatisiert durch eine KI unterstützt, eine Planung besser vornehmen zu können. Ja, Trend für, ja, genau.
Ja. Ja, kannst du noch die Trends, weil vielleicht sage ich noch kurz was zu dem KI-Thema. Also da bin ich voll deiner Meinung, dieses jedes Tool, das man öffnet, also angefangen von Photoshop und Canva und Notion und ich weiß nicht was, also in den verschiedensten Bereichen auch. Also das heißt, im Design hat das irgendwie, hat die KI Platz gefunden. Also mich hat es jetzt auch gewundert, hast du gesagt, nein, Projektmanagement gibt es das gar nicht. weil ja die Tools an sich alle, sag ich mal, auch so ein bisschen als Verkaufsträger eine KI zumindest integrieren und sagen, hey, wir haben jetzt auch eine KI und wenn es nur ist, dass du den Titel für eine Summary oder so irgendwie erstellen lässt, ist es das Minimum, dass das irgendwie ganz cool wirkt. Aber da bin ich auch gespannt, was da noch kommt und das wird sich wahrscheinlich auch ausfiltern, weil jetzt ist es halt ein wirklich starker, starker Trend. Okay. Und Trends, siehst du auch ganz klare Trends oder?
Neben den allgemeinen Webdesign-Trends glaube ich zum Beispiel, dass das Thema VR vielleicht auch zukünftig uns auch noch mehr beschäftigen wird. Also wenn wir jetzt einmal hineingehen, neben der KI und neben Webdesign-Trends, die halt eh schon bekannt sind, glaube ich zum Beispiel, dass uns in den nächsten Jahren das Thema VR auch noch beschäftigen wird, nämlich die Abbildung einfach auch VR-gestützter Webseiten, Web-Applikationen, die halt wirklich darauf auch noch spezialisiert sind. Also man hat es ja jetzt auch mitbekommen, die neue Apple-Brille, die ja demnächst oder veröffentlicht wird. Ja. Bin schon gespannt, wie sich das entwickelt wird. Ich glaube doch, meine persönliche Einschätzung, dass das vielleicht in der Zukunft auch noch länger begleiten wird. Ja. Ja. Genau.
Spannend, das ist das erste Mal, dass ich, also ich meine, ich habe zwar hin und wieder davon gelesen, aber natürlich mit der Apple-Brille wird das auch irgendwie so einer breiten Masse zugänglich gemacht und also ich kann mich nur erinnern, das hast du sicher ja auch so wahrgenommen oder mitbekommen, so ich hatte auch mal einen Echo Dot und halt dieses ganze sprachgesteuerte Thema, da gibt es ja auch eigene Suchmaschinenoptimierer, die ja sozusagen nur sich auf diese Suchmaschine, also diese Sprachsuchmaschine konzentrieren und bei Webseiten ist ja wirklich so, dass abseits von den Trends, auch die du vorgenommen hast, dass irgendwie alles ein bisschen animierter wird und vielleicht noch mehr Design und überhaupt. Genau. Finde ich super spannend, dass du das mal ansprichst, VR, weil das höre ich selten von Leuten in der Branche. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist das tatsächlich so etwas, was immer mitschwingt, wo man sich aber wenig Gedanken eigentlich darum macht, was ist eigentlich, wenn jemand über eine Apple-Brille in der Zukunft zum Beispiel meine Webseite sich anschaut und wie interaktiv müsste dann zum Beispiel die Webseite sein oder die Elemente auch. Und ist das technisch vielleicht jetzt überhaupt schon, wenn man mit WordPress arbeitet oder sonst irgendwas möglich oder auch nicht? Ist eine coole Sache. Also wenn da auch jemand was aus der Community weiß, gerne unten in die Kommentare rein. Ist ein super spannendes Thema.
Ja.
Cool. vielleicht jetzt noch zuletzt so als Abschluss, jetzt haben wir ja schon echt viel Mehrwert von dir bekommen. So als letzte Frage oder vielleicht ist fast eine Bitte auch. Wenn du oder wenn sich jetzt jemand, wenn jetzt jemand dazuhört und sagt, okay, ich habe mich eigentlich mit diesem Thema Projektmanagement noch zu wenig beschäftigt, ja? Aber jetzt sind da so Begriffe gefallen wie agile agiles Projektmanagement und Wasserfall und überhaupt und genau, hast ja auch einiges angesprochen, was so ein bisschen mit dem Begriff erklärungsbedürftig war. Ja, wie würdest du jetzt jemanden, der sagt, hey, ich habe jetzt meine ersten zum Beispiel 10 Projekte gemacht und habe aber das Gefühl, es ist irgendwie alles nicht so, weil man hat ja oftmals dieses Gefühl, das hatte ich ja früher auch, es ist alles irgendwie all over the place oder wie man es auch immer nennt. Ich weiß eigentlich gar nicht, welche Kommunikation habe ich geführt, habe ich jetzt eigentlich beim Angebot schon A gesagt oder nicht? Habe ich im letzten Kundenmeeting, habe ich ihm das per Telefon gesagt oder per E-Mail? Hast du so irgendwie einen Tipp, wie man einen schnellen Einstieg vielleicht dorthin bekommt? Ja, also ich meine, weil du bist ja tagtäglich wahrscheinlich auf genau in dieser Branche auch unterwegs. Was wäre da so ein kurzer Tipp, wo man anfangen könnte?
Also um sich mal so mit Projektmanagement zu beschäftigen, würde ich mal mit zwei große Themengebiete mal anschauen und ein bisschen auch im Internet recherchieren und vielleicht auf diversen Fachzeitschriften da ein bisschen nachlesen. Ich würde mich mal beschäftigen, okay, das klassische Projektmanagement, also was ich vorher erwähnt habe, die Wasserfallmethode, quasi wie funktioniert das, welche Tools, welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann würde ich mir auch noch anschauen, agiles Projektmanagement, also sprich die Entwicklung mit Scrum oder mit sogenannten Kanban-Boards, wo man sich da auch ein bisschen informieren sollte, okay, welche Methoden gibt's da, was kann ich mir letztlich auch für mich selber herausnehmen. Wichtig, es ist, Projektmanagement zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man, wenn man jetzt genau nur dieses eine, nach der einen Methode vorgeht, speziell im Web, muss ich dazu sagen, dann ist es richtig, sondern das, wie auch vorher erwähnt, das hybride Projektmanagement, also quasi ein Mix aus vielleicht mehreren Methoden. Ich denke auch, das wird so ein bisschen die Zukunft auch sein und sich da einfach aus beiden Welten, ja, aus dem klassischen Projektmanagement und aus dem agilen, sich jeweilige Tools und Methoden herauszunehmen und für sich dann und für seine eigenen Projekte anzuwenden. Weil es macht nicht immer Sinn, klassisches Projektmanagement ist oft groß für große, richtig, richtig große Projekte gedacht. Ja. Das macht nicht immer Sinn für kleine Projekte. Ja. Aber es gibt ein paar Methoden, die man sich herausnehmen kann. Ja. Und genauso ist im agilen Projektmanagement. Das heißt, ich würde mal empfehlen, ein bisschen Recherche, sich mal hinzusetzen, okay, wie schaut das aus, was gibt's da, welche Methoden könnten vielleicht auch da für mich relevant sein. Und dann als zweiter großer Tipp, ist einmal zu beginnen mit der eigenen Aufgabenplanung. Also sprich, bevor ich nochmal andere plane, ja, beginne ich einmal meine eigene Arbeit zu planen und zu priorisieren, zeitlich einzutakten. Ich mache mir vielleicht ein Projektboard, ein Vision Board, wo ich meine Themen habe, meine Projekte, wo ich die zeitlich auch ein bisschen eintakte. Wann kommen die? Bis wann muss ich wo fertig sein, damit ich dann jetzt nicht in einen Stress komme in der Abarbeitung. Das heißt, mal zu beginnen mit der eigenen Projektplanung, mit der eigenen Priorisierung. Und dann kann ich natürlich auch weitergehen, okay, und jetzt nehme ich mir einen Partner dazu oder eine Partnerin und da übernehme ich auch die Planung quasi für sie, in Abstimmung natürlich, das ist natürlich auch wichtig, ja, dass man jetzt nicht nur einfach was plant, sondern das sollte natürlich auch abgestimmt sein, damit es durchführbar ist. Ja.
Hat Projektmanagement so an sich.
Und dann auch diese Self-Check-In-Termine zu machen. Also sprich, auch in die eigene Reflexion zu gehen, würde ich empfehlen, zum Beispiel zweimal die Woche. Aber die Iteration ist jedem selbst überlassen und zu sagen, okay, wie schaut es jetzt aus? Wie komme ich voran?
Ja? Super. Ja, perfekt. Danke für die Infos. Also ich glaube, das wird wirklich vielen sehr helfen. Gern. Und ich würde einfach sagen, um da jetzt einen schönen Abschluss noch zu machen, wenn da jetzt jemand zugehört hat auf der jeweiligen Plattform, wo ihr auch immer gerade unterwegs seid, wie gewohnt beim Podcast, könnt ihr uns natürlich einerseits Feedback dalassen. Das heißt, wenn es auf YouTube ist, könnt ihr direkt einen Kommentar schreiben. Aber auch bei Spotify und bei den anderen Plattformen könnt ihr zumindest eine Bewertung schreiben und da das Feedback dazulassen oder irgendwie mich auch auf Social Media eigentlich erwischen. Vom Philipp findet ihr alles unten in der Videobeschreibung zu seiner Webseite und Co. Und ich bedanke mich jetzt schon mal herzlich für das Interview. Es hat super Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe jetzt gemerkt, dass da viele Themen oder Kleinigkeiten sind, die wir dann nochmal im Speziellen besprechen könnten. Ich glaube, allein über das Angebot oder so speziell, wie du es machst, so genau, könnten wir noch viel quatschen. Das heißt, wenn andere das interessiert, dann werden wir vielleicht einfach noch eine Folge aufnehmen oder uns einfach nochmal zum Interview treffen. Genau, dann sage ich einfach nochmal vielen, vielen, vielen Dank für das Interview und vielleicht gibt es dann ja noch irgendwann noch mal in der nächsten Folge.
Vielen, vielen Dank auch an dich und danke für die Einladung.
Danke, Philipp, und danke an die Community. Bis zum nächsten
Mal. Danke. Video. Ciao.
Ciao, ciao.